Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Meine Frau und ich freuen uns sehr, dass wir heute Morgen hier in Ratzeburg sein können, bei Ihnen und euch, um miteinander Gottesdienst zu feiern und Gemeinschaft zu erleben. Ich freue mich sehr, dass ihr so gut durchgehalten habt, hoffentlich auch gut nach eurem Empfinden, durch die Krankheitszeit des Predigers, jetzt auch während seiner Reha und auch durch die Erschwernisse der ganzen Corona-Zeit, in der wir leben, die ja im Moment wieder weniger angespannt, sondern mehr angespannt wirkt. Und wir sind gespannt, was daraus noch weiter werden wird. Wir suchen ja immer die Möglichkeiten, die verantwortbar sind und die auch handelbar sind, um weiterhin auch Gemeinschaft miteinander zu erleben in diesen veränderten Zeiten. Es ist ja lange her, dass ich hier gewesen bin. Dadurch, dass wir meinen Jahresbesuch auf Dezember verschoben haben, ebenfalls aus Termingründen, und auch mein Jahresimpuls jetzt schon bzw. erst im November hier heute stattfinden kann. Wie bleiben wir als Christen und als Gemeinschaften handlungsfähig? Das ist das Thema, mit dem ich durch die Gemeinschaften gehe, um diesen Impuls weiterzugeben, weiter nachzudenken und sich auch herausfordern zu lassen, aber auch vor allem ermutigen und erfrischen zu lassen. Was macht uns als Gemeinschaften handlungsfähig, gerade auch in dieser Zeit, vielleicht auch mit begrenzten Kräften? Handlungsfähig zu sein, hat mit unseren Händen zu tun. Wir alle haben zwei Hände, mit denen packen wir zu, mit denen schaffen wir etwas weg. Und wichtig für unsere Hände sind jeweils unsere fünf Finger. Wenn nur ein Finger an der Hand verletzt ist oder die ganze Hand im Gips liegt, dann sind die alltäglichen Dinge wie das Ankleiden oder der Klogang schon ein Problem. Gott hat uns auch als Christen und Gemeinschaften Hände gegeben, mit denen wir als Christen zupacken können, handlungsfähig sind, um Menschen zu Jesus zu führen, damit Menschen Jesus kennenlernen und bei ihm ein neues Leben finden. Auch diese Hände, die Jesus uns als Christen und seiner Gemeinde gibt, haben jeweils fünf Finger. Das sind die fünf Gaben, fünf Ämter, fünf Dienste, fünf Disziplinen, die Jesus dafür eingesetzt hat, dass er heute in und durch seine Gemeinde wirkt, präsent ist und selbst an Menschen handelt. Der Apostel Paulus schreibt an die junge Gemeinde in Ephesus, und so haben wir es im Predigttext gehört, dass Jesus den Heiligen, also den Christen seiner Gemeinde, fünf Ämter gegeben hat und sie dafür eingesetzt hat. Das erste, wir gehen eine Folie weiter, da sehen wir die Hand, ist der Daumen, das ist das Apostelamt. Apostel, die kennen wir heute so nicht mehr. Zu Recht, denn es sind ursprünglich die Augen und Ohren Zeugen Jesu, sprich die, die ihn gesehen, gehört, angefasst, mit ihm gelebt haben und die er in seine Nachfolge berufen hat, damals als er auf dieser Erde gelebt hat. Wir sprechen an dieser Stelle auch von den sogenannten 12 Jüngern. Und dieses Apostelamt ist mit dem Ableben der 12 Jünger vorbei und kann nicht, entgegen zum Beispiel der römisch-katholischen Lehrtradition, einfach fortgesetzt werden. Apostel heißt aber auch, es kommt ja aus dem Griechischen und Lateinischen, der oder die Gesandte. Und diese Instanz gilt weiterhin für alle, die mit Jesus leben, ihm nachfolgen und von ihm in diese Welt gesandt werden. Und das Besondere an dieser Sendung ist die juristische Bedeutung von damals. Der Sendende, also Jesus, ist im Gesandten, dem Jünger oder dem Nachfolger, der Nachfolgerin, selbst präsent. Und der Gesandte, also Jesus, tritt auf, redet und handelt in der Autorität des Sendenden. Wir in der Autorität Jesu. Und darum sagt Jesus, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Die ersten ursprünglichen Apostel, die sind nach wie vor wichtig. Sie garantieren uns eine verlässliche Überlieferung für den Glauben. Der Glaube an Jesus ist also kein Fantasiegebilde, keine Einbildung, wie das manchmal uns Christen unterstellt wird, sondern eine realgeschichtliche Größe, die es mit einem Gott zu tun hat, der Geschichte schreibt und der sich selbst in der Geschichte gezeigt und geoffenbart hat, ganz besonders in Jesus Christus, seinem Sohn, als Mensch in dieser Welt. Und die Apostel sind dann, nachdem Jesus wieder von dieser Erde weg zu seinem Vater in den Himmel gegangen ist, an Himmelfahrt, die entscheidenden Brückenbauer in die Zeit danach, ja bis in unsere Zeit hinein. Warum? Einmal durch ihre schriftliche Überlieferung. Sie haben das, was sie mit Jesus erlebt haben, was sie an ihm gesehen, was sie von ihm gehört haben, das haben sie aufgeschrieben. Das sind unsere vier Evangelien zum Beispiel im Neuen Testament. Und dadurch sind sie auch wichtig, dass sie, einige dieser Apostel, Gemeinden auf den Grundstein Jesus gebaut und gegründet haben. Und so Jesus jetzt in seiner Gemeinde weiterlebt. Wenn also Menschen fragen, wo ist denn dein Gott, an den du glaubst? Wo kann ich denn Jesus, an den du glaubst, erleben? Dann können wir den Menschen frisch, fröhlich, frei sagen, komm zu uns in die Gemeinde. Da erlebst du Jesus ganz persönlich und ganz speziell, denn besonders und gerade in seiner Gemeinde, da lebt Jesus weiter. Und so haben die Apostel Petrus, Johannes, Jakobus, Paulus Gemeinden gegründet und geleitet durch Verkündigung, durch Seelsorge und Mitarbeiterbegleitung, also das, was wir auch heute noch tun und weiterhin tun. Sie haben das Gemeindeleben ganzheitlich aufgebaut, strukturiert, koordiniert. Sie waren gewissermaßen die Architekten für Gemeinden, haben weiter Leiter hervorgebracht, Mitarbeiter berufen, gesandt und für Ableger und Neugründungen von Gemeinden und damit für Wachstum gesorgt. Das ist also ihr Aposteldienst, das sogenannte Apostelamt, von dem der Epheserbrief spricht und der sich bis heute in Gemeindeleitung und Gemeindeaufbau fortsetzt. Und solche Personen brauchen wir in unseren Gemeinschaften, ob sie Leiter, Vorsitzende, Vorstandsmitglieder, Pioniere, Gründer, Prediger, Missionare sind, denen Gemeinde und ihr Wachstum am Herzen liegt, damit Gottes Reich gebaut und Menschen für die Ewigkeit aus Schuld, Tod und Hölle gerettet werden. Aber auch für uns alle als einzelne Christen ist das Apostelamt sehr wichtig und entscheidend. Denn eine glühende Kohle bleibt bekanntlich nur dann am Brennen, wenn sie mit vielen zusammen ist. Gemeinde entzündet mich im Glauben immer wieder neu. Warum? Weil, wie ich schon sagte, Jesus in seiner Gemeinde ganz besonders lebt und wirkt. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und so frage ich uns, liegt dir deine Gemeinde so am Herzen, damit es dich dorthin zieht und du in ihr einen Auftrag wahrnimmst und dich darin gern investierst? Denn so möchte Jesus dich persönlich geistig voranbringen und mit dir in dieser Gemeinschaft sein Reich bauen. Erkennen wir unter uns die Menschen, die für Gemeindeaufbau, Neubelebung und Gründung eine besondere Gabe und Berufung haben? Sprechen wir sie an? Setzen wir sie auch dafür ein? Das Apostelamt fördert das geistliche Wachstum bei jedem Einzelnen und in der Gemeinde. Eben in Gemeinde real und präsent. Wir nehmen ja viele schöne, gute digitale Online-Möglichkeiten aus der Corona-Zeit mit, auch in die Zukunft. Aber sie ersetzen niemals Gemeinde in Präsenz und real, wo wir einander begegnen. Wo wir Christus im Bruder, in der Schwester erleben, der immer größer ist als in mir und ich dadurch Zuspruch, Ermutigung, Erfrischung und Segnung erlebe und erfahre. Den sogenannten Aposteln geht es niemals um sich, dass sie groß rauskommen. Auch nicht um die eigene Gemeinde, um die irgendwelchen anderen Menschen vorzuzeigen, sondern darum, dass sie Gemeinde fördern, damit Gemeinde lebendig ist, wirksam ist, handlungsfähig ist. Sie sind von Gottes Geist bewegt, sie schauen in die Weite, sie halten Gemeinde in Bewegung, in Gottes Sendung und Mission in die Welt. Kommen wir zum zweiten Finger, dem Zeigefinger. Das ist die Prophetie. Propheten, das klingt auch altertümlich. Gibt es die noch heute? Auch die kennen wir aus dem Alten Testament. Und sie haben nicht nur gegen die menschlichen Geschicke Gottes große Zukunft vorhergesagt. Das ist ja ein Schatz im Alten Testament, dass durch die Propheten der Himmel aufgeht und aufgerissen wird und die Herrlichkeit Gottes erstrahlt bis in unsere Zeit und in unsere Zukunft hinein. Die großen Linien Gottes, in denen auch wir vorkommen. Die Propheten haben aber auch die Missstände unter den Menschen hervorgesagt, auf den Tisch gebracht, aufgedeckt, Gottes Wahrheit beim Namen genannt. Warum? Um die Menschen von ihren falschen Wegen zu Gott zu rufen, zur Umkehr und in seine offenen Arme der Liebe und der Barmherzigkeit Gottes. Die Propheten sagten das passende Wort zur richtigen Zeit. Darum der Zeigefinger. Hört, achte darauf und lebt danach. Was ist für uns heute in dieser oder jener Situation das richtige Gottes- und Bibelwort? Oft stehen ja die Worte in der Bibel als Gottesworte nebeneinander. Aber was gilt jetzt? Hingehen oder wachen und beten? Dem Bösen wehren oder Unkraut unter dem Weizen wachsen lassen? In Liebe zudecken oder die Wahrheit aufdecken? Auch für uns persönlich ist das prophetische Wort wichtig in der Nachfolge Jesu, damit jeder von uns das richtige Wort für seine Situation bekommt. Ich erinnere mich, als wir im Jahre 91 in Süddeutschland unsere Koffer und Kisten gepackt haben, um nach Schleswig-Holstein zu ziehen, um als Predigerfamilie in Süderbrarup zu beginnen, da erkrankte meine Schwiegermutter zum zweiten Mal ernsthaft. Und es war klar, sie würde nicht mehr lange leben. Und es durchzuckte uns der Schrecken und die Frage, können wir jetzt gehen? Das Heimatland und die Familie verlassen über diese weite Entfernung? Und meine Frau und ich sind zu unserem geistlichen Begleiter gegangen, der es bis heute ist. Und er hat sich hineingehört, hineingefühlt in diese persönliche Situation und hat uns dann ein Wort Jesu zugesprochen, als prophetisches Wort, das uns den Weg gewiesen hat. Dieses Leben ist bestimmt von Leid, Not und Tod. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und es hat uns den Weg frei gemacht, in den Norden zu ziehen, Gottes Berufung zu folgen, seine Segnung auf diesem Weg zu erleben. Und wir haben es bis heute nicht bereut. Und es war auch nicht familienunfreundlich gedacht. Und es war auch nicht weniger Segen für die Familie, als wenn wir dort geblieben wären. Das ist die Gabe der Prophetie, dass wir einander Gottes Wort persönlich zusprechen, uns ermutigen, den Weg Gottes einander aufzeigen, Berufungen Gottes weitergeben. Diese Gabe der Prophetie schenkt der Heilige Geist seiner Gemeinde mit konkreten Menschen, mit Predigern, Seelsorgern, Pastoren, aber auch dynamisch mit jedem Einzelnen, wenn wir miteinander die Bibel aufschlagen oder auch beim persönlichen Bibellesen, in den Kleingruppen, im Bibelgespräch, im Gottesdienst, in den Gremien, im Vorstand. Das prophetische Wort ist immer zuerst Gottes Wort an mich persönlich. Bin ich bei Jesus und seinem Wort? Lasse ich mich von ihm führen oder gehe ich eigene Wege? Es ist auch Gottes Wort an die Gemeinde. Leben wir miteinander unseren Auftrag? Was ist als nächstes dran? Es ist auch Gottes Wort nach außen, hin zu den Menschen, an die Welt. Wie verstehen, deuten wir die Weltereignisse, die Corona-Pandemie, die Naturkatastrophen, den Klimawandel? Deuten wir es als Weckruf Gottes, zu ihm umzukehren, auf ihn zu hören, mit ihm zu leben, der allein Hoffnung und Zukunft gibt? Wie deuten wir die Mainstreams der Gesellschaft? Als Zeichen der Zeit, von denen auch Jesus schon spricht, sodass Gottes große Linien zum Heil der Welt sichtbar werden und wie auch wir als Christen standhaft bleiben und Zeugnis sein können für die Welt, Hoffnungslichter. Das Amt der Prophetie macht Gottes Wort unter uns lebendig, zeitnah und aktuell. Dabei agiert der Prophet nie allein. Es bedarf immer der Prüfung, gegebenenfalls auch der Korrektur, der Ergänzung, indem wir gemeinsam darum ringen, nicht gegeneinander kämpfen. Gemeinsam darum ringen. Das ist der zweite Finger. Kommen wir zum dritten Finger, der Mittelfinger. Der steht für Evangelisation, die Weitergabe des Evangeliums. Der dritte Finger ist der längste und dieser steht für das herausragendste und beste, was wir haben, nämlich das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, die frohe Botschaft. Diesem Finger sind alle anderen unter- und beigeordnet. Das Evangelium bekannt machen, ja noch viel mehr, Jesus sagt es so, Menschen zu Jüngern zu machen. Dazu hat er uns beauftragt und Jüngern heißt, Menschen in eine persönliche Beziehung zu Jesus hinein zu begleiten, damit sie ihm nachfolgen und im Alltag mit ihm leben. Gemeinde ist also kein Vereinshaus zum Wohlfühlen, auch wenn wir uns riesig freuen, dass wir es hier so schön haben und uns heute Morgen auch wohlfühlen. Wir sind und bleiben Rettungstruppe, die das Evangelium, die gute Nachricht weitergibt. Nämlich Jesus ist das Licht. Jesus hat die Grundübel des Lebens, Schuld, Tod und das Böse, was alle Menschen belastet, besiegt. Durch ihn bist du für alle Ewigkeit gerettet. Was für eine Hoffnung für die Menschen. Und dass das geschieht, dafür haben wir gut ausgebildete und begabte Hauptamtliche in unserem Verband. Dafür sind wir dankbar. Und ihre Aufgabe ist es, den Auftrag der Evangelisation als herausragende Aufgabe in den Gemeinschaften wachzuhalten und jedem einzelnen Christen lieb zu machen und uns zu ermutigen und dazu zu befähigen, mit Jesus im Alltag zu leben, ihn bekannt zu machen, ins Gespräch zu bringen und Menschen auf dem Weg zu ihm hin zu begleiten. Wenn der Auftrag der Evangelisation in Gemeinschaft und auch in meinem Leben mit Jesus vernachlässigt wird, schläft Gemeinde und der Glaube nicht nur ein, sondern beginnt zu sterben. Evangelisation ist der Herzschlag der Kirche. So hat es der kürzlich verstorbene Theologieprofessor Eberhard Jüngel auf einer EKD-Synode in Leipzig damals formuliert. Und wenn hier nichts mehr schlägt, dann ist es mit dem Leben vorbei. Auch mir fällt es im Alltag eher schwer, Menschen so direkt auf Jesus anzusprechen. Wie soll man das machen? Passt das? Ich bin oft in dem Vorteil, dass Menschen mich fragen, aufgrund meines Titels, meiner Aufgabe, meines Dienstes: Wer sind Sie? Was machen Sie? Was glauben Sie? Wie kommen Sie dazu? Und dann kann man antworten, und das ist mir eine Hilfe, denn wenn Menschen fragen, ist Interesse da. Da ist schon ein Türspalt im Herzen offen, und durch unser Zeugnis kann das Licht des Evangeliums hineinfallen. Deswegen ermutige ich und frage uns: Leben wir so als Christen, damit Menschen uns fragen? Dann können wir antworten und auch unseren Glauben an Jesus bezeugen. Ist Evangelisation unsere Ausrichtung, persönlich, im Vorstand, in den Dienstgruppen, in den Zielgruppenangeboten, für unsere Gemeinde insgesamt? Lasst uns Freude an der Evangelisation wecken, denn so erleben wir es ganz konkret, dass Jesus unter uns lebt, wenn Menschen zum Glauben an ihn finden, denn das können wir nicht machen. Das schenkt Jesus und ist ein Echtheitszeichen dafür, dass er lebt, und ein Echtheitszeichen für unseren Glauben, dass wir keinem Irrtum auflaufen, sondern dass Jesus wirkt, lebt und handelt. Kommen wir zum vierten Finger, das ist der Ringfinger, das ist das Hirtenamt, Seelsorge. Der Ringfinger steht für Beziehung. Deswegen tragen wir da in der Regel, wenn es so ist, auch den Ehering. Gemeinde ist die neue Familie, die Familie Gottes. Interessieren wir uns für unsere Geschwister? Lieben wir sie? Stehen wir auch füreinander ein? Das geht nicht von selbst. Wie in jeder Familie müssen wir uns dafür füreinander investieren. Und das ist der Hirtendienst. Der Hirte und die Herde, das sind die biblischen Bilder dafür. Wenn wir bei der Schafherde bleiben, sie sind Herdentiere. Allein gehen sie ein. Sie brauchen einander. Sie geben sich Schutz und Orientierung. Die Einheit der Herde, die bewirkt nicht der Hund, sondern der Hirte. Auf ihn hören sie, auf ihn schauen sie, ihm folgen sie. Das ist Jesus Christus. Und er wiederum setzt Hirten ein. Das sind auf Lateinisch die sogenannten Pastores, also Pastoren und Prediger, aber auch Ehrenamtliche, die berufen und dafür eingesetzt sind, die Herde Gottes zu weiden, sodass jedes Schaf Fürsorge erlebt, durch Seelsorge, Mentoring und diakonischen Dienst, auch befähigt wird, wiederum für andere Hirten zu sein. Und sei es im Gebet füreinander, auch ein Hirtendienst. Hirten sehen die ganze Gemeinde, aber auch jeden einzelnen Menschen. Sie schauen ihnen in die Gesichter, sie übersehen keinen. Sie gehen ihnen nach, führen zum Hirten und zur Herde hin, beten für und mit Menschen und bringen sie zu Jesus. Hirten besuchen, ermutigen, trösten, sprechen Vergebung zu und segnen. Das sind für mich die heiligen Momente von Gemeinde. Hirten geben Orientierung, indem sie im Leben mit Jesus vorangehen und so die Herde zusammenführen und voranbringen. Kommen wir schließlich zum kleinen Finger. Das ist die Lehre, die Theologie. Der Kleinste hat es bekanntlich am schwersten. Er ist den anderen untergeordnet, aber keineswegs unnötig. Er hat keine eigene Funktion, aber er hilft allen anderen. Wenn der kleine Finger verletzt ist, vielleicht nur am Nagel, dann sind alle anderen Finger mit beeinträchtigt. Darum soll Theologie und Lehre in der Gemeinde nicht zu kurz kommen, aber auch nicht aufgebläht sein. Theologie heißt Gottes Gedanken nachdenken anhand der Bibel. Sie sieht die Aussagen und die Gedanken Gottes zusammen in einem großen Lehrgebäude. Das ist spannend. Und das hilft zum richtigen Bibelverständnis, so wie die Bibel selbst verstanden sein möchte. Und darum machen Lehrer in der Gemeinde das Bibellesen, den christlichen Glauben interessant und lebendig und wecken die Liebe zu Gottes Wort. Sie helfen zu verstehen und finden den Transfer ins Leben hinein und machen leckerfritzig selbst in der Bibel zu lesen. Titus, so lesen wir im Neuen Testament, wird von Paulus angehalten, nach gesunder Lehre zu schauen. Timotheus kommt zum Glauben durch die Lehre seiner Großmutter Eunike. Apollos führt Aquila und Priscilla zum Glauben. Wie? Da lesen wir, er war unterwiesen im Weg und brennend im Geist. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 3, der Evangelist, hatten wir gerade, sät, der Lehrer bewässert und düngt. Gott schenkt Wachstum und Gedeihen durch beide. Lehrer, das können Prediger, Leiter, Mentoren, Autoren sein, aber auch jeder Bibelleser, der die Gabe der Lehre hat und von Gottes Geist inspiriert ist. Theologie und Lehre reflektieren das, was wir glauben. Was glauben wir denn und wie? Und die Lehre und Theologie argumentiert für den Glauben. Beides gibt Halt und Standfestigkeit, dann, wenn Fragen aufkommen. Und jede Zeit hat ihre Fragen, stellt auch Gottes Wort in Frage. Und dann ist es gut, wenn wir von einer biblisch begründeten Lehre und Theologie her Position beziehen können und Fragen beantworten können. Auch die Glaubensbekenntnisse und Bekenntnisschriften unserer evangelischen Kirche sind solche Stellungnahmen, ja geradezu Verteidigungen des Glaubens, in Position, was wir glauben, und auch in Negation, was wir ablehnen und verwerfen. Theologie und Lehre sind wie das Skelett, unsichtbar, aber lebensnotwendig, damit ich hier stehen kann, damit wir leben, uns bewegen und gehen können. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Seminarwoche einmal im Jahr hier in der Gemeinschaft, wo an 5 Abenden unterschiedliche Fragen biblischer Lehre angeschaut werden? Wie wäre es mit der Kurzbibelschulfreizeit auf Römm oder dem Bible Camp, was einmal im Jahr jetzt in den Herbstferien stattfindet? Wir waren erst vor 2-3 Wochen dort. In 7 Jahren durch die Bibel. Was für eine Möglichkeit. Als Christen lernen wir nie aus. Deswegen brauchen wir die Lehre immer wieder neu. Und Lehre hält mich bei aller Erkenntnis demütig. Unser Wissen bleibt Stückwerk, schreibt der Apostel Paulus. Und Theologie macht Sünder, hat einer der größten Theologen gesagt, Adolf Schlatter. Warum? Weil sie uns vor den heiligen Gott stellt und uns erkennen lässt, wer wir vor Gott sind. Und sie uns deswegen in die offenen Arme der Liebe und Barmherzigkeit Gottes hineintreibt. Und dort entsteht Lobpreis, Jubel und Freude des Glaubens. Ich wünsche euch und dir regelmäßig biblische und theologische Aha-Erlebnisse, die dich im Glauben fit und frisch und fröhlich halten. 5 Finger an einer Hand, die Jesus uns und seiner Gemeinde gegeben hat. Jeder Finger ist in seiner Eigenart wichtig für die ganze Hand. Aber jeder Finger braucht auch die anderen. Und alle zusammen erst machen handlungsfähig und lassen zupacken. Die Koordination von allen 5 Fingern, die geschieht durch den Daumen. Und damit sind wir wieder beim Apostelamt, dem Dienst des Gemeindeaufbaus. Dieser steuert, wie der Daumen, die Bewegung der Finger. Er bewahrt davor, dass ein Finger zum Star wird oder überlastet oder unterfordert wird. Ihr Lieben, Jesus will in und mit dieser Gemeinschaft in Ratzeburg vollmächtig wirken. Darum schenkt er auch euch diese Dienste und Ämter, in denen er selbst wirkt und handelt. Dafür stattet er uns mit diesen 5 besonderen Gaben und Ämtern aus. Übrigens 850 Mal finden wir diese Dienste und Ämter in unterschiedlicher Weise in der Bibel vor. Also etwas sehr Grundsätzliches, was Jesus uns mitgibt. Sie dienen zur Erbauung und zum Wachstum von Gemeinde. Packen wir zu, denn mit dieser Handvoll Ämter und Dienste bleiben wir als Christen und Gemeinden handlungsfähig. Jesus selbst wirkt durch sie, so lange, bis er kommt und wir bei ihm im Himmel sind. Amen.